NDR Info. Echo des Tages.
Mesdames et Messieurs.
Heute greifen wir in Libyen auf der Grundlage des Mandats des UNO-Sicherheitsrates ein.
Frankreichs Präsident Sarkozy bestätigte heute Nachmittag den Beginn des internationalen Militäreinsatzes gegen das Gaddafi-Regime. Wir berichten ausführlich über den Pariser Libyen-Gipfel und die Situation in Benghazi. Außerdem Japans Kampf gegen drohende Kernschmelze, die aktuelle Lage in Fukushima. Weitere Themen: Ägypter stimmen per Referendum über Verfassungsänderung ab. In Stuttgart demonstrierten AKW und Stuttgart 21 Gegner. Und am Ende der Sendung der Sport. Am Samstag mit den Ergebnissen der Fußball-Bundesliga. Im Studio begrüßt sie Claudia Venoir. Guten Abend. Um weitere Angriffe der libyschen Armee auf oppositionelle Regimekritiker, unter anderem in Benghazi, zu verhindern, gaben Spitzenpolitiker eines internationalen Sondergipfels in Paris heute grünes Licht für einen Militäreinsatz. Schon am Nachmittag flogen französische Kampfjets zunächst zu Aufklärungszwecken über dem gesamten libyschen Staatsgebiet. Eine UN-Resolution erlaubt es, mit allen möglichen Mitteln die libysche Bevölkerung zu schützen und die Waffenruhe und Flugverbotszone durchzusetzen. Auch Kanzlerin Merkel war in Paris dabei, obwohl sich Deutschland nicht an diesen Militäreinsätzen beteiligen wird. Aus Paris, Efi Seibert.
Schon während des Treffens in Paris gingen französische Kampfflugzeuge in die Luft, sagte Präsident Sarkozy.
D'ores et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville.
Schon jetzt verhindern unsere Flugzeuge Angriffe auf die Rebellenstadt Benghazi. Andere französische Flugzeuge stehen bereit, die libysche Zivilbevölkerung zu schützen. Damit hat der französische Präsident Fakten geschaffen, unterstützt von den anderen Teilnehmern des Pariser Libyen-Gipfels. Am Tisch saßen Mitglieder der Arabischen Liga, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, US-Außenministerin Hillary Clinton und mehrere europäische Regierungschefs. Die Libyer sollen selbst über ihre Zukunft entscheiden, meinte Sarkozy.
L'avenir de la Libye appartient aux Libyens.
Wir wollen nicht an ihrer Stelle entscheiden. Ihr Freiheitskampf gehört ihnen. Aber im Namen des weltweiten Gewissens können wir solche Verbrechen gegen das eigene Volk nicht hinnehmen.
Mais au nom de la conscience universelle qui ne peut tolérer de tels crimes.
Die Briten, die Amerikaner und die Kanadier stehen jetzt offensichtlich als Erste mit ihrer Luftwaffe den Franzosen bei. Wer die Führung bei den Militäraktionen übernimmt, ist bisher nicht genau gesagt worden. Darüber gab es offensichtlich bis zuletzt Meinungsverschiedenheiten. Die Briten wollten das Oberkommando bei der NATO ansiedeln. Die Arabische Liga und die Franzosen sehen das nicht als gutes Zeichen, wenn das westliche Verteidigungsbündnis eine Aktion in einem arabischen Land anführt. Nach wie vor nicht beteiligt an militärischen Aktionen ist Deutschland und steht damit abseits. Kanzlerin Merkel wollte mit ihrer Teilnahme an dem Treffen trotzdem Unterstützung für die Partner zeigen.
Es wird niemandem gelingen, die internationale Staatengemeinschaft in ihrer Entschlossenheit zu spalten. Wir stehen geeint an der Seite des libyschen Volkes und wir stehen geeint darin, dass der Krieg gegen das eigene Volk durch Gaddafi umgehend beendet werden muss und eine Waffenruhe durchgesetzt werden muss.
Deutschland will das Ölembargo gegen Libyen verschärfen. Das heißt, Gelder für libysche Öllieferungen auf Treuhandkonten überweisen und nicht an das Gaddafi-Regime. Eventuell soll auch gar kein Öl aus Libyen mehr bezogen werden. Außerdem hat Merkel in Paris militärische Hilfestellung angeboten.
Wir sind bereit, die NATO insbesondere bei den AWACS-Fähigkeiten zu entlasten, indem wir zusätzliche Verantwortung in Afghanistan übernehmen. Und außerdem werden wir natürlich bereit sein, dass die amerikanischen Stützpunkte in Deutschland auch für militärische Aktionen genutzt werden können.
Auch wenn die Militäraktionen schon begonnen haben, stehe Gaddafi jederzeit die diplomatische Tür offen, sagte der französische Präsident zum Abschluss.
Il est encore temps pour le colonel Gaddafi d'éviter le pire.
Er kann das Schlimmste noch verhindern, wenn er sich in allen Punkten den Forderungen der internationalen Gemeinschaft fügt und alle Kampfhandlungen gegen sein eigenes Volk einstellt.
La diplomatie se rouvrira au moment où les agressions cesseront.
Soweit der Bericht von Efi Seibert. Und folgende Agenturmeldung erreicht uns gerade. Der erste Luftangriff auf Libyen. Die französische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben ein Fahrzeug aus der Luft beschossen. Das wurde vom Generalstab der Armee in Paris mitgeteilt. Nähere Details sind zunächst noch nicht bekannt geworden. Gaddafis Truppen rückten heute zunächst trotz der UN-Resolution, die eine Waffenruhe zwingend vorschreibt, gegen Oppositionelle in Benghazi vor. Es gab schwere Gefechte. Ein Kampfflugzeug war außerdem explodiert und über Benghazi abgestürzt. Die aktuelle Situation in Benghazi schildert Uwe Lüb.
Dort wurde am Tag 2 nach der UNO-Resolution wieder gekämpft. Am Morgen standen Soldaten und Söldner Gaddafis erst in den Außenbezirken. Später drangen sie immer weiter in die Stadt vor. Mindestens 26 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Am Nachmittag hieß es dann, die Rebellen hätten Gaddafis Truppen wieder zurückgedrängt. Dennoch sind offenbar tausende verängstigte Menschen aus Benghazi auf der Flucht Richtung Osten, nach Tobruk oder nach Ägypten. Der Vorsitzende des Übergangsrates der Rebellen, Jalil, ist verzweifelt. Wir beschwören die internationale Gemeinschaft, alle freien Menschen auf der Welt, Gaddafi zu stoppen. Was bringt denn die UNO-Resolution? Es ist offenbar so, wie es Gaddafi sagt. Sie ist das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt ist. Gaddafis Truppen marschieren auf Benghazi. Es wird eine Katastrophe geben. Benghazi wird nicht einfach stürzen, aber es wird ein Blutbad werden. Die Rebellen werden kämpfen, aber sie können Gaddafis Truppen nicht dauerhaft standhalten. Es wirkt, als beeindrucke die Resolution des Sicherheitsrates Gaddafi nicht. Im Gegenteil, sie scheint ihn anzuspornen, der Welt erneut zu drohen. In einem Brief an UNO-Generalsekretär Ban schreibt Gaddafi, jeder, der sich in die inneren Angelegenheiten Libyens einmischt, wird das bereuen. Einen zweiten Brief bekommt US-Präsident Obama. Ein Sprecher liest ihn vor. Danach will Gaddafi offenbar lieber ein Blutbad anrichten, als seine Macht verlieren. Das libysche Volk steht hinter mir. Ich bin bereit zu sterben und sie sind bereit für mich zu sterben. Männer, Frauen und sogar Kinder. Und dann versucht Gaddafi, sich mit Obama gemein zu machen. Noch einmal tischt er die Geschichte auf, die Rebellen in Libyen seien von der Terrorgruppe Al-Qaida gesteuert. Wir haben es mit Al-Qaida zu tun, ausschließlich. Was würden Sie tun, wenn Al-Qaida Städte in den USA mit Waffengewalt kontrollieren würden? Sagen Sie es mir, dann könnte ich Ihrem Beispiel folgen. Dabei sind die Mittel von Gaddafis Leuten die des Terrors. In Misrata, der letzten größeren Rebellenstadt im Westteil Libyens, schießen Heckenschützen auf Menschen. Mindestens 2 sind schon getötet worden.
Wie schwer sind die Schäden am havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima tatsächlich? Ständig erreichen uns neue Meldungen über den Zustand der Reaktoren. Manche lassen hoffen, dass es teilweise gelingen könnte, einen oder zwei Reaktoren wieder ans Stromnetz anzuschließen. Fest steht, dass seit Tagen unter Einsatz ihres Lebens Ingenieure, Feuerwehrleute und Soldaten gegen die drohende Kernschmelze ankämpfen. Und die radioaktive Strahlung tritt weiter aus. Angeblich soll sich die Windrichtung morgen ändern, sodass die Strahlenwolke Richtung Großraum Tokio ziehen könnte. Über die aktuelle Situation berichtet Nils Kinkel.
Die unsichtbare Strahlung rund um das Atomkraftwerk Fukushima bekommen die Anwohner immer mehr zu spüren. Bauern dürfen ihre Lebensmittel nicht mehr verkaufen, die Grenzwerte sind überschritten. Wie immer in den vergangenen Tagen, Regierungssprecher Edano beruhigt, keine Gefahr für die Menschen, sagt er in seinem Krisenbericht. Wir haben radioaktive Strahlung im Spinat und in der Milch nachgewiesen. Die Messwerte der Proben übersteigen die Sicherheitsgesetze. Auch im Trinkwasser von Tokio ist inzwischen radioaktives Jod aufgetaucht. Die Grenzwerte sind in diesem Fall zwar nicht überschritten und so alarmierend die Meldungen klingen, noch sind die Folgen zu vernachlässigen. Wer die belastete Milch zum Beispiel ein Jahr lang trinkt, der nimmt die gleiche Strahlendosis auf wie bei einer Röntgenuntersuchung beim Arzt. Der harmlose Vergleich kann die Anwohner aber nicht trösten. Sie sitzen in einem Evakuierungszentrum in Minamizuma. Eigentlich sollen sie in der Zone zwischen 20 und 30 Kilometern Entfernung von Fukushima in ihren Häusern bleiben. Aber die Gemeinde hat einen Bustransport organisiert. Eine alte Frau atmet aus Sicherheit durch einen feuchten Lappen. Sie hat Tränen in den Augen und weiß nicht, ob sie jemals zurückkehrt. Hier im Dorf wird keiner mehr bleiben. Aber was soll ich klagen? Was denken wohl die Leute, die beim Erdbeben verschüttet oder durch den Tsunami weggespült wurden? Die Japaner trösten sich durch eine unglaubliche Welle an Solidarität. Sie bauen die Tsunami-Gebiete wieder auf oder arbeiten trotz hoher Strahlung am Reaktor Fukushima. Ein Freiwilliger hilft beim Bustransport in das Sperrgebiet. Natürlich bin ich mir der Gefahr bewusst, aber ich hatte erst das Bedürfnis zu helfen. Ich mache mir keine Sorgen wegen der Strahlung. Auch der freiwillige Einsatz der Feuerwehrleute aus Tokio in Fukushima scheint nicht mehr vergeblich zu sein. Den ganzen Tag hat ein Löschfahrzeug Meerwasser in Block 3 gespritzt. Jetzt haben die Brennstäbe wieder mehr Wasser zum Abkühlen. Außerdem ist es Technikern in der Nacht gelungen, ein Stromkabel zum Reaktor 1 und 2 zu legen. Morgen wollen sie die Pumpen und Wasserleitungen des Kühlsystems testen. Dann könnten die Brennstäbe wieder dauerhaft abkühlen. Die nächsten Tage werden also entscheidend sein. Die Arbeit mit defekten Stromkabeln und Wasserdampf ist sehr gefährlich. Ein Funke könnte schon wieder alles zum Explodieren bringen und eine große Menge giftiges Plutonium in die Umwelt gelangen.
Gut einen Monat nach dem Sturz des ägyptischen Staatschefs Mubarak stimmen heute die Ägypter in einem Volksentscheid über Verfassungsänderungen ab. In Massen strömten die Menschen zu den Wahlbüros. Dabei geht es unter anderem um demokratische Wahlen eines Staatsoberhaupts und eines Parlaments und die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten. Das Ergebnis soll morgen bekannt gegeben werden.
Nachmittags vor einer Schule im Armenviertel im Baba. Über den gesamten Hof stehen die Menschen Schlange, um heute ihre Stimme abzugeben. Ich wähle zum ersten Mal und freue mich. Das ist das Ergebnis der Revolution, sagt eine ganz in Schwarz gekleidete Frau mit Gesichtsschleier. Die Menschen machen mit. Das ist die erste wirklich demokratische Erfahrung für Ägypten. 2 Stunden stehe sie schon hier, erzählt eine Frau mit Kreuz um den Hals. Hinter ihr steht eine mit Kopftuch. Ob sie für oder gegen die Verfassungsänderung stimmen werden, frage ich die beiden. Ich sage ja. Ich sage nein, ich will eine ganz neue Verfassung. In einem Klassenraum sitzen Wahlhelfer an kleinen Bänken und verteilen die Stimmzettel. 2 DIN-A4-Seiten dicht bedruckt mit den 9 Paragraphen der Verfassung, deren Änderung und in einem Fall auch Abschaffung zur Entscheidung stehen. Es geht um eine kürzere Amtszeit des Präsidenten, weniger Bedingungen für die Kandidatur, eine Überwachung der Wahlen durch die Justiz. Es heißt aber auch, dass der Präsident weder eine zweite Staatsangehörigkeit haben, noch mit einer Ausländerin verheiratet sein darf. Unter dem Text sind 2 Kreise. Grün für einverstanden, schwarz für nicht einverstanden. Ein junger Mann mit dem Bart der konservativen Muslime trocknet sich gerade die rote Tinte am Finger, mit der jeder Wähler gekennzeichnet wird. Ich habe mit Ja gestimmt, damit die Religion siegt. Die Gegner der Reform wollen Paragraph 2 abschaffen, der festlegt, dass die Scharia Grundlage des Gesetzes ist. Aber Ägypten ist ein islamischer Staat. Die Moslembrüder haben vor dem Referendum mit Flugblättern und Plakaten dazu aufgerufen, Ja zu sagen. Denn wenn diese Verfassung durchkommt, finden in Kürze Parlamentswahlen statt. Und die einzigen, die auf solche Wahlen vorbereitet sind, sind die Moslembrüder und die Regierungspartei. Den wenigsten Bürgern geht es daher wirklich um die einzelnen Paragraphen. Es geht um 2 Wege. Schnell die Verfassung durchwinken und wählen oder auf einer ganz neuen Verfassung bestehen und die Wahl bis dahin verschieben. Im feinen Viertel Samalik stehen die Leute ebenfalls Schlange. Hier sind fast alle gegen die neue Verfassung. Ich will eine Veränderung sehen und die Reform der Verfassung genügt mir nicht. Wenn jetzt gewählt wird, werden die kleinen Parteien nicht teilnehmen können. Die Leute der Revolution sind noch nicht so weit. Ich will keinen Wettkampf zwischen der alten Regierungspartei und den Moslembrüdern. Auch prominente Politiker wie Mohammed al-Baradei oder der Generalsekretär der Arabischen Liga Amr Musa sind gegen die Reform. Nie in der Geschichte des Landes sind so viele Menschen an die Urnen gegangen wie an diesem Tag. An mehreren Orten kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Gegnern und Befürwortern der Verfassung. Doch die meisten, die mit rot gefärbtem Finger aus dem Wahllokal kamen, waren einfach froh, erstmals demokratisch abgestimmt zu haben.
Esther Saub berichtete, es ist 18.44 Uhr, 16 Minuten vor 7 und Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Zeitpunkt der Lateinamerika-Reise kommt für US-Präsident Obama vermutlich eher ungelegen angesichts der Ereignisse in Libyen. Heute landete die Präsidentenmaschine Air Force One zunächst in Brasilia. Am Abend fliegt Obama samt seiner Familie, die ihn während der 5-tägigen Reise begleitet, nach Rio de Janeiro weiter. Weitere Ziele sind Chile und El Salvador. Einzelheiten von Julio Segador.
Barack Obama will die Beziehungen zu Brasilien verbessern. Unter dem früheren Präsidenten Lula da Silva war das gegenseitige Verhältnis merklich abgekühlt. Lula hatte sich Ländern wie Venezuela und Kuba angenähert, sogar den iranischen Präsidenten Ahmadinejad empfangen. Washington distanzierte sich von Brasilien. Lulas Nachfolgerin Dilma Rousseff hat diese Politik nicht weitergeführt. Und Barack Obama honoriert den Kurswechsel mit der Visite in Brasilien, sagt Roberto Gianetti da Fonseca, der Vorsitzende des mächtigen brasilianischen Industrieverbandes Fiesp. Es sieht so aus, als ob die Dilma-Regierung in den ersten Monaten ihrer Amtszeit die Ideologie aus der Beziehung zu den USA herausgenommen hat. Brasilien ist jetzt pragmatischer. Man will eine konstruktive Beziehung aufbauen, von der alle profitieren. Und da gibt es keinerlei Ideologie. Schlagworte wie Nord-Süd oder Süd-Süd, das gehört jetzt alles der Vergangenheit an. Für Dilma Rousseff geht es darum, dass die USA dem südamerikanischen Global Player die Rolle zuweisen, die er nach eigener Meinung auch verdient. Brasilien buhlt um einen ständigen Platz im UN-Weltsicherheitsrat. Ob Obama eine entsprechende Empfehlung abgibt, wie vor Monaten in Indien, ist eher ungewiss. Der US-Präsident wird auf der Visite in Brasilien von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Beiden Ländern geht es um gute Geschäfte, sagt der Analyst Ricardo Ismail. Man wird über die Beteiligung der USA an der Offshore-Ölförderung in Brasilien reden. Daran sind die USA interessiert. Gleichzeitig will Brasilien mehr Ethanol in die Vereinigten Staaten importieren. Die USA wollen auch am Bau der Infrastruktur für die Fußball-WM und die Olympischen Spiele beteiligt werden. Brasilien braucht hier ausländische Investoren. Und es wird um den Kauf der F-18-Kampfflugzeuge gehen, der wichtig ist für die amerikanische Rüstungsindustrie. Klar ist, der US-Präsident besucht mit Brasilien ein selbstbewusstes Land, das innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft ein größeres politisches und wirtschaftliches Gewicht einbringt. Barack Obama weiß um diese Konstellation. Seine Visite ist mehr als nur ein Höflichkeitsbesuch.
Im erdbebenzerstörten Haiti soll morgen ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden, um damit endlich die Weichen für den Beginn des Wiederaufbaus zu stellen. Kurz vor der Wahl kehrte nun der 2004 gestürzte Präsident Jean-Bertrand Aristide aus seinem südafrikanischen Exil nach Haiti zurück. Martin Polanski berichtet.
In einer ersten Rede betont der Ex-Präsident, wie froh er ist, wieder in seiner Heimat zu sein. Euch wünsche ich Glück und Haiti Respekt. Haiti, ich liebe dich und werde dich immer lieben. Seine Partei wurde vom Urnengang ausgeschlossen. Sie soll nun wieder gestärkt werden, fordert er. Allerdings gibt er keine Empfehlung ab, wen die Haitianer am Sonntag wählen sollen. Aber Einfluss hat er auch so. Immer noch ist Aristide bei vielen Armen im Land sehr beliebt, auch wenn seine Präsidentschaft vor 7 Jahren im Chaos endete. Menschenrechtsverletzungen und Bandenkriminalität prägten die letzten Jahre seiner Regierungszeit. Proteste und internationaler Druck zwangen ihn schließlich ins Exil. Als er den Flughafen verlässt, muss die Polizei Tränengas einsetzen, damit sein gepanzerter Wagen überhaupt durchkommt. Auch vor seinem riesigen Anwesen warten tausende Anhänger. Ich bin sehr glücklich. Wenn ich mein Herz öffnen könnte, würde man es sehen. Aristide kann etwas tun, damit wir aus der Misere nach dem Erdbeben herauskommen. Ich erwarte viel von Aristide. Wir brauchen Arbeit, etwas zu essen und die Kinder müssen zur Schule gehen können. Große Hoffnungen in den armen Prediger von einst. Die USA hatten Aristide aufgefordert, jetzt nicht zurückzukehren. Sie fürchten neue Instabilität vor der Stichwahl am Sonntag. Angespannte Tage. Deutlich mehr Soldaten und Polizisten als sonst sind auf den Straßen von Port-au-Prince zu sehen. Ein Chaos wie nach der ersten Wahlrunde Ende November soll diesmal verhindert werden. Damals kamen bei gewalttätigen Protesten mindestens 4 Menschen ums Leben.
Und nun zu innenpolitischen Themen. Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg demonstrierten heute Stuttgart 21 und Anti-AKW-Gegner. Mehrere tausend Menschen, die Organisatoren sprachen von 60.000, versammelten sich unter dem Motto Abschalten, Abwählen, oben bleiben. An die Opfer der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Japan wurde mit einer Schweigeminute gedacht. Aus Stuttgart, Ottmar Degen.
In ihrer Rede auf dem Stuttgarter Schlossplatz zieht die baden-württembergische BND-Landesvorsitzende Brigitte Dahlbender einen Vergleich.
Es ist eine Parallele, die zu ziehen ist dahingehend, dass beides, die Atomenergienutzung und dieses unsinnige Bahnprojekt, Ausdruck einer starrhalsigen, machtsüchtigen und nicht auf die Bürger hörenden Politik in unserem Land und weltweit.
Unter tausende grüne Luftballons mit der Aufschrift Oben bleiben mischen sich zahlreiche gelbe Fahnen mit der Botschaft Atomkraft, nein, danke. Zielscheibe der Kritik ist CDU-Ministerpräsident Stefan Mappus, dem die Demonstranten die Kehrtwende in der Atompolitik nicht abnehmen wollen. Umdenken und schnellstens ausschalten fordern sie.
Japan bestätigt das, was uns eigentlich schon lange klar war, dass Atomkraft einfach nicht sicher ist und auf keinen Fall beherrschbar ist.
Das hat natürlich jetzt die ganze Sache ins Traurige übergehen lassen. Ich sehe es auch an verschiedenen Transparenten.
Man muss ehrlich sagen, es kommt uns wahrscheinlich ein bisschen zugute, aber es ist ja alles, wofür der Herr Mappus steht.
Mappus hat monatelang erklärt, er ist für Atomkraft und jetzt stellt er sich hin und sagt, oh, wir müssen Atomkraftwerke abschalten. Das ist gelogen.
Für den baden-württembergischen grünen Landtagsabgeordneten Werner Wölfle ist die große Übereinstimmung bei den Themen Stuttgart 21 und Atomkraft keine Überraschung. Aber
es gibt sicher eine große Schnittmenge zwischen Gegnern von Stuttgart 21 und Atomkraftgegnern, unstrittig. Wir trennen das, weil das soll man nicht vermischen, die einzelnen Anliegen. Aber das hängt wahrscheinlich mit dem Verständnis, wie wir mit unserer Natur, mit unseren Ressourcen und so umgehen, dass die Schnittmenge so groß ist.
Seit Monaten demonstrieren Stuttgart 21-Gegner gegen die Tieferlegung des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Was mit einigen hundert Teilnehmern bei Montagsdemonstrationen begonnen hatte, führte zu Großveranstaltungen mit zehntausenden Teilnehmern. Und viele kamen immer wieder.
Wunderschöner Widerstand. Waren immer freundliche Leute, war immer gute Stimmung.
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt als Demonstration für eine demokratische Meinungsbildung.
Man hat sehr viele neue Dinge gelernt. Diese Veranstaltungen sind vor allen Dingen sehr friedlich, sehr bunt. Sie haben fast schon teilweise etwas Karnevaleskes.
Wir gewinnen jeden Tag Stimmen dazu.
Die Motivation und die Zuversicht immer mehr gestiegen. Und ich bin jetzt auch für nächstes Wochenende sehr zuversichtlich.
Die Großkundgebung gegen das Milliardenprojekt Stuttgart 21 ist die letzte vor der Landtagswahl am 27. März.
Und morgen wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Und die Frage ist, werden dort vor allem landespolitische Themen über den Ausgang der Wahl entscheiden? Oder wirkt sich dort die Atomdebatte in Deutschland nach der Nuklearkatastrophe in Japan aus? Bisher regiert in Magdeburg Schwarz-Rot. Zum Wahlkampfabschluss Informationen von Ann-Kathrin Stracke.
Hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Perspektiven für junge Menschen und damit verbunden auch eine hohe Abwanderung. Lange war Sachsen-Anhalt das größte Sorgenkind unter den neuen Bundesländern. Doch die neuesten Zahlen sagen etwas anderes. Zum ersten Mal nach 20 Jahren kommen wieder mehr Menschen zurück, um hier zu leben und zu arbeiten. Doch die Arbeitslosigkeit liegt immer noch bei knapp 14%. Und das beschäftigt die Menschen hier.
Ich denke auf jeden Fall, Arbeitsmarktpolitik ist immer das große Thema.
Dass wir mal endlich für die Kleinen was tun, für unsere Kinder und für die älteren Bürger in der Stadt. Und dann die Hartz-IV-Empfänger, dass die nicht so dargestellt werden, als wenn das Faulpelze.
Ich denke einfach, dass es sowohl von der Wirtschaft als auch von der Infrastruktur alles konstant bleiben muss und wetterstabilisiert werden muss.
Der Aufwärtstrend sei das Ergebnis der CDU-Politik. Und das solle auch in Zukunft so bleiben, verspricht der konservative Spitzenkandidat Rainer Hasselhoff seinen Wählern zum Abschluss des Wahlkampfes.
Deswegen gehen wir die letzten Stunden rein, sagen wir den Leuten ganz plakativ, wir wollen nie mehr die rote Laterne haben.
Doch zu welchem Preis? Der Spitzenkandidat Wulf Gallert von der Linkspartei meint, dass Sachsen-Anhalt zum Billiglohnland verkommen ist.
Wir haben in diesem Land Sachsen-Anhalt die Situation, trotz hoher Produktivität, dass wir die niedrigsten Stundenlöhne in der ganzen Bundesrepublik Deutschland haben. Und das ist ein Skandal.
Die Linke ist mit knapp 25% in den aktuellsten Umfragen hinter der CDU zweitstärkste Partei. Und rechnet sich damit Chancen auf eine rot-rote Regierung aus. Die SPD liegt im Moment mit 24% knapp dahinter. Eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei gäbe es nur, wenn die Sozialdemokraten den Ministerpräsidenten stellen. Deswegen wirbt SPD-Parteichef Sigmar Gabriel auch mit der Lohnpolitik um die letzten Wählerstimmen.
Das Thema in Sachsen-Anhalt, um das sich die SPD am meisten kümmert, ist, dass für gute Arbeit und endlich wieder gutes Geld gezahlt wird. Die Leute hier arbeiten hart und gut und dafür muss es auch endlich gutes Geld geben.
Die Grünen stehen bei den letzten Umfragen vor einem Wiedereinzug in den Landtag. Und die FDP wird in der Heimat Hans-Dietrich Genschers diesmal vermutlich an der 5%-Hürde scheitern. Völlig offen ist, ob die NPD im dritten Bundesland in den Landtag einziehen wird.
Der weltberühmte Eisbär Knut aus dem Berliner Zoo ist tot. Das erst vierjährige Tier sei heute zusammengebrochen und tot im Wasser des Eisbärgeheges geschwommen. Die Todesursache ist bisher noch unklar. Vor fast genau 4 Jahren erst eroberte Knut die Herzen der Menschen. Aus Berlin, Holger Hansen.
Knuts Gehege im Zoo ist verwaist. Der Eisbär trieb heute tot im Wasser. Er war allein im Gehege. Seine 3 Mitbewohnerinnen, darunter Mutter Tosca, waren bereits eingesperrt. Nach Angaben von Bärenkurator Heiner Klöß ist der 4-jährige Eisbär einfach zusammengebrochen. Die Todesursache von Knut ist bisher unklar. Die Besucher sind bestürzt und trauern. Knut war 2006 im Zoo geboren worden und per Hand aufgezogen. Er war weltberühmt geworden. Sein Pfleger Thomas Dörflein war bereits 2008 gestorben. Schon damals hatten viele Berliner und Zoobesucher getrauert. Knut soll jetzt obduziert werden, damit die Todesursache herausgefunden wird.
Und zum Schluss hat der Sport das Wort. Im Studio ist Ingmar Dänicke. Zunächst zur Fußball-Bundesliga.
Ja, und zur Stunde ist der Spitzenreiter am Ball. Borussia Dortmund hat im Topspiel Mainz 05 zu Gast. Zwischenstand nach gespielten 23 Minuten 1:0 für Dortmund. Hummels traf in der 8. Minute. Schauen wir auf die Ergebnisse und Reaktionen des Nachmittags. Weiter auf Champions-League-Kurs bleibt Hannover 96. Dem Tabellendritten gelang ein 2:0 Heimerfolg gegen Hoffenheim. Trainer Mirko Slomka freute sich über den 16. Saisonsieg, Vereinsrekord.
Ich hoffe, wir bleiben unter den ersten 5, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der letzten Woche auch 4:0 verloren haben. Also heute haben wir 2:0 gewonnen gegen Hoffenheim, gegen eine Mannschaft, gegen die wir noch nie siegen konnten. Aber wir sind froh und glücklich und sollten uns auf das nächste Spiel konzentrieren.
Na, immerhin, Hannover bleibt weiter vor dem FC Bayern. Die Münchner kamen dank des Siegtreffers von Franck Ribéry zu einem 2:1 in Freiburg. Ein glücklicher Erfolg von Philipp Lahm und seinen Kollegen.
Aber das spielt heute keine Rolle. Wir haben schon ganz andere Spiele verloren, wo wir klar überlegen waren. Heute, zweite Halbzeit, haben wir gut gespielt, haben uns viele Torchancen erarbeitet. Und dann, glaube ich, auch verdient gewonnen, obwohl natürlich, wenn man am Schluss das Tor macht, ist natürlich auch ein bisschen glücklich.
Ja, und gegen die Bayern hatte ja der Hamburger SV vor einer Woche mit 0:6 verloren, das letzte Spiel unter Armin Fee. Heute hat die Mannschaft unter dem neuen Trainer Michael Oenning gewonnen, und zwar mit 6:2 gegen den ersten FC Köln.
Die Spieler wussten, dass sie gefordert sind und dass sie eine Reaktion zeigen müssen. Und ich habe versucht, das zu moderieren und auch ein bisschen die Ehre zu kitzeln, und das scheint heute gefruchtet zu haben.
Super Einstieg für den neuen HSV-Trainer Michael Oenning. Mann des Tages in Bremen war Stürmer Sandro Wagner, beziehungsweise für die Bremer. Beim wichtigen 3:1-Sieg in Nürnberg traf der Stürmer 2-mal per Elfmeter. Werder-Chef Klaus Allofs mit seiner Analyse.
Die Mannschaft ist insgesamt auch enger zusammengerückt. Es werden wieder die Dinge komplett gemacht. Das haben wir jetzt, glaube ich, weitestgehend hinbekommen, dass die Mannschaft einfach an sich glaubt, dass sie zusammenarbeitet. So, und das führt dann auch dazu, dass man dann besser Fußball spielt.
Einen weiteren Rückschlag dagegen im Abstiegskampf hat der FC St. Pauli hinnehmen müssen. Mittelfeldmann Matthias Lehmann ärgerte sich über eine knappe 1:2-Niederlage in Frankfurt.
Wir waren klar die bessere Mannschaft. Frankfurt hat ein Heimspiel gehabt und nur lange Bälle gehabt. Von der ersten Minute an war das kein strukturiertes Fußballspiel von Frankfurt. Wir wollten tief stehen, haben das gut gemacht. Und ja, heute hat nicht die glückliche Mannschaft gewonnen, sondern die naive hat verloren, so muss man das sagen.
Na, und soweit Reaktionen und die Ergebnisse aus der ersten Fußball-Bundesliga. In der zweiten Liga hat der VfL Osnabrück 1:3 gegen Aachen verloren. Augsburg schlug Oberhausen außerdem mit 2:0. Zum Wintersport, da hat Skirennläuferin Maria Riesch zum ersten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. Sie ist nach Rosi Mittermeier und Katja Seitzinger die dritte Deutsche, der das gelang.
Ich habe viele Jahre jetzt dafür gekämpft und war oft schon einigermaßen nah dran. Und dass es jetzt heuer endlich soweit ist, riesengroße Freude, Erleichterung. Glücksgefühl, man kann es nicht beschreiben.
Hat sie eigentlich ganz gut beschrieben, finde ich. Riesch profitierte von der wetterbedingten Absage des letzten Saisonrennens in der Schweiz und behielt so ihren knappen Vorsprung vor Lindsay Vonn. Beste deutsche Biathletin heute bei den Verfolgungsrennen in Oslo war Andrea Henkel als Dritte. Magdalena Neuner musste ihre Teilnahme erkrankt absagen und hat keine Chance mehr, den Gesamtweltcup zu gewinnen.
Sport am Samstag. Ingmar Dänicke informierte. Soweit das Echo des Tages. Die Sendung gibt es als Podcast auf den Internetseiten von NDR Info und WDR 5. Einen guten Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.